Hi, ich bin Salwa Humsi und ihr hört Vor der Mio heute mit Enno.
Weil ich wusste ja von meiner Familie aus, dass ich das niemandem sagen darf.
Dass du illegal hier bist.
Genau.
Oh nein, es werden immer mehr. Und sie sind alle so klein. Aber wann hat es denn aufgehört, dass ihr Scheiße gebaut habt?
Das hat immer noch nicht aufgehört.
Ennos größter Hit Mercedes war 2018 länger in der Modus Mio Playlist als jeder andere Song. Um herauszufinden, wer die Person hinter diesem Hit wirklich ist, habe ich ihn in seiner Heimatstadt Wiesbaden getroffen. Wir sind natürlich zur Wellritzstraße und zu seiner alten Grundschule gelaufen. Da wurden wir von lauter kleinen Fans umgerannt und Enno hat mir dann erzählt, wie schwer er es eigentlich hatte, als er noch in dem Alter war.
So, ich bin gerade angekommen am Flughafen in Frankfurt, einer der größten Flughäfen Europas tatsächlich, und werde jetzt abgeholt von Enno. Und ich bin sehr enttäuscht, wenn er nicht mit einem Mercedes kommt. Sehr. Hallo.
Hey, was geht ab? Wie geht's? Alles klar?
Salwa,
wie geht's?
Hi.
Ensal, wie geht's? Bist du gut angekommen?
Ja, voll.
Ja, super.
Selber?
Auch gut, Gott sei Dank.
Ist das dein Auto?
Das ist mein Auto, ja.
Okay, gut. Ich habe schon gerade gesagt, ich bin enttäuscht, wenn es kein Mercedes ist.
Ja, natürlich muss ein Mercedes sein.
Es muss ein Mercedes sein. Hallo.
Servus.
Salva? Levo. Ah, du bist der beste Freund, ne?
Genau.
Fährst du?
Ja.
Dein bester Freund ist auch dein Fahrer.
Nee, er ist nicht mein Fahrer, der ist mein Personenschutz.
Dein Personenschutz?
Nein, er ist der Beste.
Ja gut, wollen wir los?
Ja, klar, komm.
Ein schwarzer Mercedes also, in dem wir jetzt sitzen.
So sieht's aus, genau.
Wie lange hast du den schon?
Ich habe mehrere Autos.
Ja, wieso fährst du eigentlich nicht selber?
Mein Führerschein wurde mir abgenommen.
Oh.
Seit 5 Monaten beschlagnahmt.
Oh.
Ich weiß auch nicht, wann ich den wieder zurückkriege. Auf jeden Fall bin ich am Warten auf meinen Gerichtstermin.
Oh nein, was hast du denn gemacht?
Also ich habe eigentlich nichts gemacht.
Wie immer?
Wie immer. Nur mir wird illegale Straßenrennen vorgeworfen.
Und dann musst du dir immer Leute organisieren, die dich fahren?
Ja, ich habe Freunde, mit denen ich immer unterwegs bin.
Hast du auch einen Fahrer für deine Mama, wie du sagst, den Gianni?
Wenn meine Mama einen Fahrer braucht, auf jeden Fall immer am Start.
Also der Gianni Gianni Song, das ist ja wirklich sehr orientalisch. Und ja, ich bin auch mit so einer Musik aufgewachsen.
Echt, woher kommst du?
Mein Papa kommt aus Syrien.
Ja, der Song kennt man dann auch in Syrien.
Ich habe das vorhin nochmal gehört im Flugzeug und dachte mir, ich muss den Song meinem Papa eigentlich zeigen. Ich glaube, er würde
kennt
das
ihn 100%.
Voll feiern. Ja.
Das ist ja ein uralter Song.
Bist du viel mit so einer Musik aufgewachsen?
Ja, sehr viel. Jede Wochenende auf irgendeiner Hochzeit.
Deutschrap ist ja jetzt so viel melodischer geworden. Es wird viel mehr gesungen.
Ja, Gott sei Dank. Ich feiere diese neue Schiene auf jeden Fall übertrieben. Diese melodischeren Sachen und so. Das ist in meinen Augen Musik und genau in die Richtung wird es auch weiter bei mir gehen. Auch wenn zwischendurch mal härtere Songs kommen.
Ja, glaubst du, dass Deutschrap jetzt so melodisch klingt, dass das daran liegt, dass viele von den Rappern, die so eine Musik machen, auch selber mit orientalischer Musik aufgewachsen sind und deswegen es viel mehr gewohnt sind zu singen als so klassischer harter Rap?
So im Endeffekt geht es ja um Geld. Um ehrlich zu sagen, ich bin jetzt kein Mensch, der sagen würde, okay, wenn ich dadurch nichts habe, dann würde ich mich trotzdem immer noch so damit beschäftigen. Nein, ich würde es vielleicht so als Hobby für mich machen oder so, aber wenn ich dadurch kein Geld verdienen würde, dann würde ich so eine Art von Musik oder was heißt so eine Art, dann würde ich gar keine Musik machen. Aber man merkt einfach, dass man mit melodischen Songs, die man öfter hören kann als ein Straßen-Rap-Song, mehr Geld verdient. Weil die werden mehr gestreamt, die werden mehr gekauft, die werden in Clubs gespielt. Da siehst du ja, welche Songs am besten funktionieren. Das sind alles nur Songs, die eigentlich voll melodisch sind. Und darum geht es ja eigentlich. Man will ja Erfolg haben, man will Geld verdienen und...
Also du rappst wegen Geld?
Um ehrlich zu sagen, ja. Auf jeden Fall. Natürlich macht mir das unnormal Spaß. Ich liebe Musik machen. Aber wenn ich dadurch kein Geld verdienen würde, dann würde ich auch mich nicht so damit beschäftigen. Ich liebe Geld nicht.
Ja.
Aber ich liebe es, Geld zu machen.
Ja.
Ich war schon als Kind so, ich war 5, 6 Jahre alt, ich habe in der Bäckerei von meinem Onkel Kartons gefaltet und habe 2, 3 Euro bekommen in ein paar Stunden. Aber ich war schon so als Kind und meine Mutter sagt mir sogar, du warst 3,5 Jahre, guck mal, ich war 3,5 kurz bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich Wasser in der Heimat in so einen Behälter gefüllt mit einem Becher, habe mich vor die Tür gesetzt und habe für 50 Cent ein Glas Wasser verkauft, weil es so heiß war draußen.
Ein geborener Businessman.
Weil ich das bei anderen gesehen habe und schon mit 3,5 einfach nachgemacht habe, weil ich dachte, okay, ich will Geld haben. Schon als kleiner Junge. Und ich war fleißig. Es gab Tage, wo ich 18, 19, 20 Stunden gearbeitet habe im Restaurant. bei meinem Bruder, bei meinem Onkel. Ist ja nicht so, dass wir von 0 auf 100 irgendwie was erreicht haben, sondern nach der Schule, ich hatte 13 Uhr Schulhaus und dann war ich bis nachts um 1 Uhr, 2 Uhr im Restaurant und habe gearbeitet. Habe gekellnert, habe Brot verkauft. Ich kann auch Brot backen, falls es jemanden interessiert. Also mit Teig kann ich sehr gut umgehen.
Und wie leben deine Eltern jetzt gerade?
Gut, Gott sei Dank. Meinen Eltern geht's gut, meinen Geschwistern geht's gut. Mein Papa hat einen eigenen Laden, er ist Schneider. Mhm. Meine Mama arbeitet nicht. Sie hat mich als Arbeit, immer wenn ich von Clubshows und so zurückkomme, hat sie so viel Klamotten zu waschen. Ich lebe ja noch bei meinen Eltern.
Ach echt?
Ja, ja.
Kommst du jetzt auch gerade von zu Hause?
Ja. Ich habe noch ein Zimmer geteilt sogar, bis vor kurzem. Krass. Aber ich bin doch eh fast nie zu Hause, seit einem Jahr.
Warum fluchst du? Warum fluchst du?
Weil die nicht Auto fahren können.
Okay, also wir lernen in Wiesbaden, können die Leute kein Auto fahren.
Auf jeden Fall nicht.
Also außer Levo.
Nein, wenn Kennzeichen so drei Buchstaben am Anfang haben. So Schwalbach, SWA oder so.
MTK.
Wie weit sind wir von der Wellrittstraße jetzt entfernt?
Genau.
3 Minuten.
Nein, genau 600 Meter von hier aus.
Ich bin beeindruckt, hier ist es sehr schick, finde ich.
Wiesbaden ist eine reiche Stadt, ist eine Millionärstadt.
Ja.
Hier gibt es sehr, sehr,
sehr
viele.
Edel aus.
Sehr, sehr viele Villen und reiche Menschen. Hier ist die Wellrittstraße. Hier links und rechts sind die Crackbuden. Hier wird sehr viel Crack gekocht. Aber die haben schon zugeschweißt, die Türen und so, die Polizei. Die auch. Hier, guck, die haben extra so eine Metalltür davor angehängt.
Krass.
Damit man hier nicht rein kann. Das ist die Tipico-Ecke, auch von meinem Cover.
Mhm.
Von meinem Box-Cover.
Ja.
Die Ecke. Hier sind Cafés, wo wir chillen. Hier ist alles ein bisschen sauberer. Hier sind die Restaurants. Hier sind Friseure ohne Ende. Hier rechts, links, überall.
Stimmt, die Straße macht innerhalb der Straße voll die Entwicklung. Sie fängt abgefuckt an.
Und wird immer schöner, ja.
So, wir steigen jetzt aus dem schwarzen Mercedes.
So, wir müssen jetzt kurz hochlaufen. Die nächste Straße ist schon die Wellrittstraße.
Warum geht man in die Wellrittstraße? Also was macht man da? Was ist das für eine Straße?
Also wenn man, wenn man von außen kommt und kein Wiesbadener ist, dann geht man in die Wellrittstraße eigentlich nur entweder um Haare zu schneiden als Mann. Weil Frauenfriseure gibt es da nicht. Und um zu essen.
Das ist interessant, weil es hat was sehr Abgefucktes und unter den Fenstern sind dunkle Schatten und die Häuser sind beschmiert und dann zwischendrin ist halt mal ein Juwelier dabei.
Ja, so ist es hier.
Wie geht's?
Überall wird gewunken. Aber bist du hier auch noch häufig so unterwegs?
Ja, jeden Tag bin ich in Wiesbaden mit.
Wir gehen jetzt gleich zu dem Harput Burgerladen von deinem Onkel, aber es gibt auch noch ein Harput Restaurant, da laufen wir gerade dran vorbei.
Ja, das gehört meinem anderen Onkel. Da gibt es Döner, da gibt es Grill. Und hier ist Harput Bäckerei. Das ist von meinem noch einen anderen Onkel. Das sind mehrere Brüder. Das sind alles die Brüder von meiner Mutter.
Also ein großer Teil dieser Straße ist auf jeden Fall von deiner Familie eingenommen.
Genau. Also mein Onkel hat hier auch, glaube ich, nichts übrig gelassen. Alles, was man kaufen konnte, hat er hier schon gekauft. Diese ganzen Häuser, die ganzen Reihen gehören ihm. Apabe Kollegen, wie geht's? Alles gut? Na, bin ich denn?
Du bewegst dich hier wie durch dein Wohnzimmer.
Ja, ist auch so. Ist so wie mein Wohnzimmer hier. Hey, Olli, langsam, Mann.
Heißt er wirklich Olli?
Ja.
Wer war das?
Auch einer von den Junkies.
Okay, wir gehen jetzt in den Burgerladen von deinem Onkel, Harput Burger, in der Wellrittstraße.
Genau, genau, genau. Was würdest du gerne essen, Salva? Auf was hast du
Lust? Wir haben Steak, essen? Burger. Sag, was ich essen soll.
Wir haben Steak ist das Beste. Steak. Schmeckt wirklich sehr lecker. Mein Cousin Rindmann macht das wirklich so abnormal.
Okay.
Das ist kein Spaß. Also essen wir jetzt erstmal. Was? Oder reise du? Was ist das?
Wir haben gerade gegessen und sitzen jetzt in der hintersten Ecke von dem Restaurant von Ennos Onkel. Unter einem riesigen Fernseher, auf dem ein Lagerfeuer zu sehen ist.
Genau, das ist der Standard. Überall in Shisha-Bars und Restaurants. Alle haben diesen Hintergrund bei YouTube. Die geben Lagerfeuer ein und dann benutzen sie das als Hintergrund.
Lagerfeuer 24 Stunden wieder.
Genau.
Sehr gut. Und wir trinken einen Chai. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hat dir das Steak geschmeckt?
6.
Echt? Nur eine 6?
Ja.
Du müsstest also, schon aus Promo-Zwecken 10 sagen.
Ja, aber das kann ich nicht machen, leider. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch.
Okay.
Aber ansonsten schmeckt es sowieso unnormal
hier. Dein Onkel, dem der Laden hier gehört, der hat ja auch in dem Sinne einen wichtigen Einfluss auf dich gehabt, weil durch ihn der Kontakt zu Qatar kam, oder?
Nee.
Nicht?
Den Qatar habe ich kennengelernt durch meinen Schwager.
Durch deinen Schwager?
Genau. Die haben zusammen im Knast gesessen. Mhm. Aber allgemein der Kontakt zu Qatar wegen der Musik kam dadurch, dass Qatar sich bei mir gemeldet hat.
Ja.
Und die Sachen gefeiert hat, was ich mache.
Und die saßen wie lange zusammen im Knast?
4 Jahre haben sie zusammengesessen.
Ja. Warum war er im Knast, dein Schwager?
Mein Schwager, er hat mit einer Kalaschnikow im Casino, glaube ich, überfallen.
Und jetzt ist er aber wieder raus?
Er ist schon lange wieder raus. Ja.
Okay. Aber du rappst ja noch nicht so lange. Wie lange rappst du jetzt?
3-4 Jahre, so 4 Jahre.
3-4 Jahre. Und einfach 4 Songs nur draußen gehabt und schon gesigned bei Qatar.
Genau, so sieht's aus.
Unfassbar. Glaubst du, du rappst in 10 Jahren noch?
Ich glaube schon. Weißt du warum?
Nein.
Weil ich krieg so viele Nachrichten, so viele Anrufe von unseren Verwandten, auch von anderen, von Freunden. Da ist so ein 8-Jähriger, der kann auf dem Beat meine Songs rappen. Auf die Instrumentals rappt er 1:1 meine Songs, ohne irgendwelche Autotune und so.
Nachher wird er auch nach einem Monat berühmt.
Kann sein. Der Junge hat auf jeden Fall sehr viel Talent. Ich poste den auch manchmal. Ich glaube, der ist so zwischen 6 und 8 Jahre alt und der kann meine Songs perfekt auf dem Beat rappen. Mhm. Der trifft den Takt, und der ist gerade 8, sagen wir. Mhm. Und in 10 Jahren ist er 18. Ist ja immer noch die Musikrichtung, die man hören will.
Naja.
Wenn ich mit der Zeit mitgehe und so, ich denke schon, dass ich 10 Jahre noch Musik machen kann.
Dann bist du wie so ein Trainer für die sozusagen.
Genau. Und am Anfang, viele Leute haben gesagt, habe ich viel gelesen, viel gehört. So. Du hast so viele Kinder als Fans, so kleine, aber das sind doch die Besten. Mhm. Das sind die besten Fans.
Das sind auch die, die kaufen.
Je jünger, desto besser. Weil dann können die irgendwann sagen, ich bin mit Endos Musik groß geworden. Hm. So wie wir es sagen, ich bin mit Qatars Musik groß geworden. Diese Jüngeren werden irgendwann sagen, ich bin mit Endos Musik groß geworden. Deswegen, ich schätze das sehr.
Aber wenn du jetzt deinen Fans, deinen jungen, sehr, sehr jungen Fans was raten würdest, was du ihnen so mitgibst als Vorbild, was wäre das? Gibt es da was, was dir wichtig
Bildung
ist?
Bildung auf jeden Fall. Hört nicht auf mit der Schule. Sehr wichtig, wenn ihr irgendwas in der Tasche habt. Ich habe auch Fachabi gemacht. Ich habe angefangen zu studieren. Ich kann jederzeit weiter studieren. Also Bildung ist wirklich sehr wichtig, egal was ihr macht. Und Familie ist sehr wichtig. Egal was ihr macht, egal wie viel Geld, egal.
Du studierst ja.
Ist pausiert.
Oder du hast jetzt gerade pausiert, weil du zu viel zu tun hast.
Ich schon lange pausiert. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das weitermache. Aber irgendwann, wenn ich mehr Zeit finde oder irgendwann längeren Zeitraum vielleicht von Musik ein bisschen Abstand halten will. Zurzeit ist es ja nicht so. Zurzeit will ich ja nur Musik machen. Und wenn es irgendwann einen Abschnitt in meinem Leben gibt, wo ich mehr Ruhe habe, mehr Pause, würde ich das gerne zu Ende bringen. Ich bin schon im 3. Semester.
Bauingenieurwesen.
Genau.
Wieso gerade Bauingenieurwesen?
Ich war interessiert, weil Immobilienhäuser bauen, ich war einfach interessiert daran.
Es gibt eigentlich mehrere Berufswege, die du dir so eröffnet hast. Also erstmal diese ganzen Jobs, die du immer gemacht hast, um überhaupt Geld zu haben. Dann rappst du, Bauingenieurwesen, aber du rappst auch sehr viel von Drogen.
Ja,
hast du auch mal Drogen getickt?
Sehr viel sogar. Ja. Sehr, sehr viel sogar. Eine Zeit lang habe ich auch die Schule sehr vernachlässigt, deswegen auch sogar in der Schule, weil mein Umkreis einfach so war, weil meine Freunde alle da mit drin waren, bin ich auch irgendwie da reingefallen. Aber seitdem ich Musik mache, bin ich da raus.
Du rappst auch, dass du dein Fachabi gemacht hast für deine Mama?
Ja, weil meine Mama sich immer gewünscht hat, dass ich meine Schule durchziehe. Ihr war das sehr wichtig, dass ich in die Schule gehe. Und ich war auch, glaube ich, der einzige Schüler, der Sozialverhalten manchmal eine 5 hatte, aber dafür Mathe eine 1. Und, so.
Ja.
Ich war halt verrückt. Ich habe auch viel Scheiße gemacht, aber meine Noten waren immer gut.
Ich würde sagen, wir laufen weiter.
Auf jeden Fall.
Wir gehen zu deiner Schule.
Komm. Hey Jungs, wir sehen uns. Hat sie geschmeckt?
Ja, mir hat es sehr geschmeckt.
Ah, okay. Komm, wir gehen jetzt zur Grundschule, oder?
Okay.
Baba.
Ich habe tatsächlich was.
Schuhe binden.
Levo ist zwar jetzt schon weg, aber wir haben ihn vorher gefragt, ob er uns
eine
lustige Geschichte über euch erzählen kann. Deswegen habe ich eine Sprachnachricht mitgebracht.
Echt?
Hier, hör mal.
Bruder, was geht? Alles klar bei dir? Bruder, ich habe mich gerade an böse Sachen erinnert, Bruder. Ich spiele gerade vor Porsche-Zentrum, Bruder. Ich sehe gerade einen Cayenne, Bruder. Weißt du, was ich meine? Weiß noch damals, Bruder, als wir links, Bruder, von meinen Bekannten dieser Dings Porsche gegrippt haben, Bruder, diese Cayenne, den Weiß, Bruder. Wo wir einfach ohne Führerschein rumgebrettert sind, Bruder, wo wir Aral Dings Tankjumps gemacht haben. Einfach Kibiktau Richtung Hamburg gefahren.
pack Storys aus.
Die hinderte Sache. Auf jeden Fall, Bruder, ich glaube, ein Benzer muss kommen, Bruder. Ich geh zu Benzer, Bruder. Ich steig auf Benzer, Bruder.
Boah, der Level packt einfach die Storys aus. Der packt einfach die Storys aus.
Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, Mann, wir haben seinen Cousin, ich will jetzt seinen Namen nicht sagen, hat so einen Porsche Cayenne gehabt in Weiß. Ich erwähne das auch in meinem Lied, wo ich sage, mit geklauten Kennzeichen, Porsche Cayenne in Weiß. Geklauten Kennzeichen, einer meiner ersten Lieder. Mhm. Wir haben auf jeden Fall diesen Porsche geklaut. Wir waren 16, 17, wir waren noch ohne Führerschein. Und haben noch Kennzeichen geklaut, haben Kennzeichen drauf geklebt mit Tesafilm, andere. Dann waren wir tanken, haben nicht bezahlt, sind einfach direkt weggefahren, also Tankjumps gemacht die ganze Zeit und sind nach Hamburg gefahren. Ohne Führerschein.
Krass.
Und auf dem Weg, immer wenn Tank leer war, haben wir immer noch einen Tankjump gemacht. Wir haben auf jeden Fall Aral seine... Okay, ich will jetzt nicht beleidigen.
Und was ist am Ende mit dem Auto passiert?
War vielleicht erstmal. Das Auto haben wir wieder zurückgebracht natürlich.
Okay.
Das war mein Schulweg. Ich habe hier vorne gewohnt, da unten.
Wir sind jetzt in der Straße, die in die
Wäre-Straße Rheinfurt, genau. Mündet. Eine Straße weiter unten habe ich gewohnt, da Frankenstraße, was ich dir gezeigt habe.
Ja.
Und hier bin ich jeden Morgen den Berg hochgelaufen, zu meiner Grundschule, Riederbergschule.
Und da in der Frankenstraße, da hast du gewohnt und da hast du ja auch Levo kennengelernt.
Genau, der hat gegenüber mir gewohnt. Moment, ich muss kurz Schuhe binden. Genau, der hat gegenüber mir gewohnt und das war mein erster Freund in Deutschland.
Süß. Und ihr habt dann gesprochen? Habt ihr Deutsch gesprochen?
Nee, ich konnte kein Deutsch.
Okay.
Aber wir sind irgendwie trotzdem miteinander klargekommen. Ich war ja 5 Jahre lang war ich ohne Papiere hier.
Ja.
Und er war schon in der ersten Klasse. Ich war nicht da. Er hatte mal gesagt, welche Schule bist du? Ich habe gesagt, Riederbergschule da oben. Und ich wusste, wie die Schule heißt.
Ja.
Aber ich konnte ja nicht in die Schule gehen. Ich war ja auch da nicht angemeldet oder so. Und dann hat er gesagt, okay, dann lass mal erste Pause treffen, da, da und da. Ich habe gesagt, okay. Und 3 Jahre lang hat er auf mich gewartet. Hat mich in den Pausen immer gesucht.
Krass.
Und immer nach der Schule sage ich, ich war doch da, wo warst du? Ich habe ihn 3 Jahre lang hab ich ihn verarscht.
Und irgendwann hast du ihm verraten, dass du eigentlich gar nicht in die Schule gehen konntest?
Ne, irgendwann hat er mich in der Schule gesehen, hat er gesagt, du kommst doch erst jetzt. Da habe ich gesagt, ja. Weil ich wusste ja von meiner Familie aus, dass ich das niemandem sagen darf.
Dass du illegal hier bist.
Genau. Und schon als Kind habe ich das schon so sehr in meinem Kopf drin gehabt, dass ich meinen Mund nicht aufmachen kann, was die Sache angeht.
War das nicht total scheiße? Also, weil dann hast du den ganzen Tag zu Hause gehockt und als Kind will man ja auch mit anderen Kindern dann in der Schule sein oder so.
Ja, will man schon. Ich habe das halt erst ab der 3. Klasse gehabt, vorher nicht.
Ja.
Vorher war ich immer nur draußen, unterwegs auf der Straße, Fußball gespielt.
Deine Eltern kommen aus der Türkei. Und du bist nach Deutschland gekommen mit 3 Jahren. Du bist auch in der Türkei geboren.
Fast 4, 3,5 Jahre. Ich bin in der Türkei geboren. Wir sind Kurden. Wir sind aus Ellerse. Mein Vater ist schon seit fast 30 Jahren hier.
Und
irgendwann hat er uns nachgeholt.
Du hast ihn auch also praktisch erst kennengelernt, auch wenn du ganz klein warst, mit 3 oder 3,5.
Also die ersten Erinnerungen habe ich ja mit 3,5. Ich weiß noch, wo ich im Flughafen angekommen bin. Mein Onkel war da, meine Mutter und ich, meine zwei älteren Schwestern und meinen großen Bruder mussten wir in der Türkei lassen. Und es war schon hart damals. Ich weiß noch, wo ich auf dem Schoß von meiner Mutter war und nach hinten geguckt habe und meine Geschwister, meine Älteren, die sind aus diesem Auto hinterher gerannt und haben geweint. So, als würde man die Mutter von denen wegnehmen, so mäßig.
Und ich war noch, weil die dann da geblieben sind.
Und ich kann mich noch ganz genau an meinen Blick erinnern, wo ich aus dem Fenster nach hinten geguckt habe. Und die waren so voll am Hinterherrennen, voll am Weinen.
Ach, krass.
Ja, genau. Und dann, als ich am Flughafen angekommen bin, bin ich auf meinen Vater zugerannt bin. Und der hatte schon so einen Roller und so ein Fahrrad da. So Sachen, die ich nie vergesse, obwohl ich sehr klein war.
Wie war das, als du ihn dann umarmt hast?
Meine große Schwester erzählt mir auch immer, dass sie mir immer erzählt hat, wie es sein wird, wenn ich meinen Papa treffe. Dann hat sie mir immer gesagt, du hast dann immer voll gelacht und ich wollte dann anscheinend immer, dass sie die Geschichte nochmal von vorne erzählt.
Also,
so, du bist am Flughafen ankommen, ihr werdet erstmal fliegen. Wie werden wir fliegen? Ihr werdet fliegen in so einer großen Maschine, dann werdet ihr landen, dann wird Papa da sein und dann wird der Papa schreien, du wirst schreien, du wirst auf ihn losrennen und so eine Story. Und ich wollte die Story anscheinend immer wieder hören, bis ich sie erlebt habe.
Und es war genau so, wie sie es dir erzählt hat?
Ja.
Ach, schön. Wir sind jetzt bei deiner Grundschule gerade angekommen.
Genau, das ist die Riedewehr-Schule.
Großes, relativ schlichtes Gebäude.
Wir gehen jetzt
links
auf den
Hof. Sind ein paar Bilder, die Kinder an die Wand gemalt haben. Wolken und Schmetterlinge und eine Sonne.
Jetzt hat sich auf jeden Fall ein bisschen bestimmt was geändert.
Ja?
Aber ich denke, so viel auch nicht. Ich gebe dir das mal.
Oh, ist eigentlich ganz schön hier.
Krass.
Also hier ist ein kleiner Spielplatz.
Hier ist ein kleiner Spielplatz. Der ist eigentlich fast gleich geblieben. Der ist gleich, komplett gleich geblieben.
Da ist auf jeden Fall ein Gerüst für eine Schaukel, aber die Schaukel
sind weg.
Fehlt.
Da ist unser Fußballplatz.
Hier beziehungsweise dahinten. Einfach ein großer Betonplatz. Wie alt warst du, als du hier in die Grundschule gekommen bist? Du bist ja dann später eingeschult.
Mit 8 bin ich hergekommen.
8.
Genau, aber ich durfte direkt in die 3. Klasse. Aber ich durfte zum Beispiel keinen Sport machen, ich durfte nicht mit Schwimmen gehen und so. Weil ich musste sehr viel nachholen. Ich musste erst lesen und schreiben lernen. Also was die in der 1. und 2. Klasse gemacht haben, habe ich in einem halben Jahr eingeholt. Und ab dem 2. halb, also ab der 4. Klasse spätestens, konnte ich ganz normal mit den anderen mitmachen.
Wow.
Das heißt, ich habe in einem Jahr alles nachgeholt.
Was die
was
anderen
die in 3 Jahren sozusagen
machen. Gemacht haben. Und du wurdest aber auch richtig eingeschult, also mit einer Schultüte und allem, aber halt in der 3. Klasse.
Was, ich kam in der 3. Klasse, ich war 8 und ich hatte eine Schultüte dabei. Und es war voll Blamage, weil ich eigentlich gar nicht mit den Erstklässlern da eingeschult worden bin. Sondern dann saß ich da mit so einer Schultüte in der 3. Klasse. Und die Kinder haben schon so komisch gelacht und geguckt und so, aber ich habe das nicht mit mir machen lassen.
Wie ist das jetzt für dich, hier zu sein? Woran musst du denken?
Ich denke gerade, wie es früher war. Das war schon, aber ich denke einfach nur gerade daran, wie schnell die Zeit vergeht. Hier dahinter ist ein Kiosk. Boah, den haben wir beklaut ohne Ende.
Wollen wir mal so reingehen?
Ja,
in den Eingang?
Gucken wir mal.
Hast du hier schon Scheiße gebaut oder warst du da noch zu klein, um Scheiße zu bauen?
Nein, hier haben wir schon Scheiße gebaut, ohne Ende.
Echt? Was hast du gemacht?
Alles Mögliche. Ich sag ja, dahinter war ein Kiosk. Yum Yum war ja früher unsere Ernährung. Diese Nudeln, die man... Kennst du diese Nudeln?
Ja, ja, klar. Das ist eine Ganztagsschule, deswegen sind hier noch Kinder.
Genau, wir haben Yum Yum Nudeln geklaut, ohne Ende.
Okay, das ist ja noch, das geht ja noch. Okay, wir sind drin.
Hey, was geht ab, alles klar?
Ich sehe immer deine Videos.
Ja, gefällt es dir?
Mhm.
Ja, super. Bist du auf dieser Schule?
Ja.
Ich war auch mal auf dieser Schule.
Wirklich?
Ja. Als ich so alt war wie du, war ich auch hier.
Hast du Keks?
Nein, danke schön. Lass dich schmecken.
Danke.
Wir sehen uns.
Krass, du hast recht, deine Fans sind wirklich sehr jung.
Ja, guck, die kleinen Kinder kennen mich auch schon.
Okay, die Rasten kommen mit
raus.
Was geht? Viele durchgedrehte Kinder mit Rucksäcken. Wie alt sind die alle so? 8? Noch,
acht, neun,
noch
ja.
Kleiner.
Wir sehen uns hier. Ich weiß, pass auf dich auf.
Oh nein, es werden immer mehr. Und sie sind alle so klein.
Ich muss jetzt gehen, ja? Pass auf euch auf.
Wollen wir uns kurz, oder wollen wir einen Umweg laufen vielleicht?
Okay, wir können auch ins Auto einsteigen.
Ja, lass uns Auto einsteigen. Ja.
Gehen wir?
Ja.
Bester Mann.
So, wir fahren jetzt weiter zu deinem Laden, nachdem wir gerade von ganz vielen kleinen Kindern überrannt wurden. Und dann muss ich auch schnell weiter, weil sonst verpasse ich nämlich noch meinen Flug. Aber ich würde gerne noch mal darauf zu sprechen kommen. Wir haben eigentlich gerade über deine Kindheit geredet. Du hast nämlich auch eine ganz schön arme Zeit hinter dir, oder?
Auf jeden Fall. Es gab auch Zeiten in meiner Familie, auch wo es meinem Vater nicht so gut ging. Es gab Tage, wo ich zu Hause saß ohne Strom, mit Kerzenlicht. Es gab Tage, wo ich nicht duschen konnte, weil kein warmes Wasser zu Hause lief. So Tage habe ich auch schon hinter mir.
Aber wieso, also eigentlich hatte dein Papa ja einen Job, wieso wart ihr so arm, dass ihr die Stromrechnung nicht bezahlen konntet?
Es kamen dann zum Beispiel Sachen wie, dass Schwarzarbeiter erwischt worden sind, die nicht angemeldet waren und dann mehrere, fast 100.000 Euros, die man auf einmal zahlen musste. Mein Vater hat 2 Läden, ein Laden wurde zugemacht, von dem anderen musste er umziehen. So Zeiten haben wir auch schon da unten heute.
Ist das der Grund, weshalb du jetzt... Warum es dir so wichtig war, so früh Geld zu verdienen? Dass du auch weißt, wie es ohne ist?
Ich kenne eine Story von meiner Mutter. Meine Mutter meinte, sie hat, als ich klein war, habe ich dir ja vorhin erzählt, dass ich in ein Kindergarten reingeschmuggelt worden bin.
Ja.
Und diese schlimme Phase war auch ungefähr so die Phase, wo ich auch in den Kindergarten reingekommen bin. Und die mussten irgendwie im Monat 30 Euro zahlen. Und meine Mutter hat gesagt, sie musste jeden Tag 1 Euro zur Seite legen, damit sie im Monatsende in der Zeit so mein Kindergartengeld zahlen kann. So 30 Euro wegen Essen oder wegen keine Ahnung, was man da zahlen musste. Dass ich da überhaupt mitmachen darf, auch wenn es heimlich war und nicht angemeldet, mussten die trotzdem 30 Euro zahlen. Und diese 30 Euro hat sie immer zur Seite gelegt, so mit 1 Euro, 2 Euro. Und solange diese Geschichte in meinem Kopf ist, dann, das ist so Motivation. Ich will nie wieder, dass meine Eltern, dass meine Familie in so einer Lage ist. Es war so eine Phase, aber die Phase hat, glaube ich, jeder Mensch mal durchgemacht, außer man kommt als Millionärsohn oder Tochter auf die Welt.
Ich glaube, dass es schon auch viele Leute gibt, die das nicht kennen. Also gerade alleine deine Story, dass du lange illegal hier gelebt hast und dass du in den Kindergarten geschmuggelt wurdest. Also das ist nichts, was jeder mal durchgemacht hat.
Stimmt schon, aber gibt es viele. Gibt es wirklich viele.
Ja, klar.
Das ist jetzt kein Sonderfall oder Einzelfall. Ich kenne wirklich ohne Ende Menschen. Ich kenne auch ohne Ende Menschen, die immer noch illegal hier sind.
Ja, ja.
Aber das ist für mich normal, weil mein Umfeld auch nicht...
Für dein Umfeld, ja, ja.
Weil ich habe auch Tanten, Onkels, Cousins und Cousinen, die dasselbe durchleben und dasselbe durchgemacht haben, noch viel schlimmer, die tausende von Kilometern zu Fuß hier nach Deutschland gekommen sind, die mehrere Monate unterwegs waren, bis die in Deutschland angekommen sind. Ich habe einen Freund, der ist Afghaner, der musste als Kind fast ertrinken. Der war im Wasser auf einmal, weil das Boot zu klein war, dass so viele Menschen da drauf passen. Einer hat ihn hochgezogen wieder, wo er fast seinen Atem verloren hat.
Wie fühlst du dich dann mit deiner Geschichte bezüglich der aktuellen politischen Situation, dass so Parteien wie die AfD...
Ich habe es immer wieder gesagt. Ich habe gesagt, wir sind in Deutschland, egal wie sehr die so tun und egal wie sehr viele so tun, als wäre alles in Ordnung, als würden wir hier zusammenleben. Die haben das einfach in sich. Viele, viele Menschen sieht man ja an der AfD und an daran, wie viel Macht die haben. Da sind ja tausende von Leuten dahinter. Und ich habe immer wieder gesagt, es gibt immer noch diese Deutschen hier unter uns, die uns hier nicht haben wollen, die uns hassen und die alles dafür tun, dass es wieder so wird wie früher, so dass wir irgendwie wegkommen. Ja, am liebsten würde ich jeden Einzelnen da selber in meine Hände kriegen, aber was soll man machen? Man kann nichts machen.
Ja.
Man kann einfach nichts machen. Im Endeffekt sind es für mich richtig hängengebliebene Menschen. Im Endeffekt sind es so Menschen, die wirklich nichts im Kopf haben. Gar nichts. Jetzt stell dir mal vor, alle Ausländer, alle, jede Einzelne würde von heute auf morgen dieses Land verlassen.
Ja, uns würde auf jeden Fall ordentlich was fehlen.
Es würde untergehen. Dieses Land funktioniert gar nicht mehr ohne die Ausländer. Gar nicht. Dieses Land würde ohne die Ausländer nicht mehr funktionieren. Egal, wo du guckst, egal ob bei BMW, Mercedes, bei Vodafone, Telekom oder keine Ahnung, egal wo, Hotels und Läden und die Ausländer sind fleißig.
Ja, merkt man ja bei dir.
Sehr, sehr fleißig. Hier, guck doch mal in die Musikszene.
Ja.
Wie viele deutsche Sänger oder Rapper kannst du mir nennen in Deutschland?
Ja, ja.
Die unnormal erfolgreich sind.
Ja.
Die Ausländer sind einfach unnormal fleißig und das ist das, womit die nicht klarkommen, diese Menschen, diese zurückgebliebenen Menschen.
Hm.
Wie zum Beispiel die Leute von der AfD. Ich bin auf jeden Fall gegen Rassismus jeglicher Art. Hier, rechts ist das Berufsschulzentrum. Hier habe ich mein Fachabitur gemacht. Schulze-Delitz-Schule. 2 Jahre lang. Gute Noten. Gut Durchschnitt.
Und nebenbei aber Drogen getickt und mit Levo Scheiße gebaut.
Ohne Ende. Ohne Ende.
Aber wann hat es denn aufgehört, dass ihr Scheiße gebaut habt?
Es hat immer noch nicht aufgehört. Es hat immer noch nicht aufgehört. Manchmal sind wir irgendwie immer noch so, als hätte sich nichts als hätte sich nichts verändert. Manchmal sind wir auf einmal in einer Situation, wo wir denken, warum machen wir das gerade, warum riskieren wir überhaupt? Guck mal, wir haben doch Erfolg mit Musik und so.
Mhm.
Manchmal machen wir immer noch irgendwelche Scheiße, aber das gehört auch dazu. Manchmal braucht man diesen Kick, diesen Adrenalin.
Ich verstehe.
Wir haben schon sehr viel Scheiße gemacht.
Du klingst schon trotzdem noch ein bisschen so, als wärst du stolz drauf. Auch wenn du sonst viel für
ein gutes Vorbild erzählst. Nein, ich finde, so als rückblickend ist es so einfach witzig. Da sind sehr viele witzige Storys dabei.
Ja.
auch so dumme Sachen, unnötige Sachen.
Auf deinem Cover von Khalas bist du ja halb praktisch ohne Maske und halb mit.
Genau, weil damit wollte ich einmal so...
Halb wir Straße, waren ja, halb Bauingenieurwesen.
Genau so. Die eine Seite ist so die brave Seite, der seine Schule trotzdem durchzieht. Und die andere Seite war der Enno, der alles Mögliche schon durchgemacht hat.
Was bist du denn jetzt?
Ich bin jetzt, Gott sei Dank, Musiker. Ich mache Musik, ich verdiene damit mein Geld. Auf eine ehrliche Art und Weise, ohne anderen Menschen weh zu tun, ohne Leuten damit zu schaden. Hm. Und ich bin stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Und ich bin auf gar keinen Fall stolz darauf, auf die schlechten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Aber jeder Kanake, jeder Junge von der Straße, der weiß ganz genau, wie ich mich gefühlt habe. Und wenn man so Bilder im Kopf hat, dass ich nicht warm duschen kann zu Hause, dann macht man einfach Dinge, die man eigentlich nicht tut.
Also willst du dich in Zukunft von dem Straßen-Enno verabschieden? Er lebt nur noch in den Geschichten von deinen Texten.
Die Straße bleibt ja immer in einem drinne. Ich sag ja, ich kann ja nicht weg von der Wäldestraße. Ich komme da nicht weg. Ich komme nicht weg von den Leuten, die immer noch da drin sind.
Ja. Und du grüßt die Junkies mit Namen.
Wir kennen die Junkies innen auswendig. Wir kennen unsere Leute, wir kennen unsere Straßen. Das sind wir ja. Nur, dass wir jetzt gewisse Sachen nicht mehr riskieren, heißt nicht, dass wir nicht mehr... von der Straße sind oder uns davon verabschieden oder sonst was. Wir sind da immer noch drin, nur wir haben mit gewissen Sachen einfach aufgehört, weil wir unser jetziges Leben nicht riskieren wollen. Mhm. Ja.
Okay, lass aussteigen.
Wir sind angekommen.
Bei deinem Laden.
Mein Laden heißt China White.
China White.
Genau. China White.
Heißt auch einen Song.
Genau. China White ist die beste Heroinsorte von der Qualität her.
Hast du Heroin verkauft?
Nee. Das hat den Sinn von daher, dass China White die qualitativ beste Heroinsorte ist. Und mein Laden sollte einfach den Ruf haben, dass es die beste Qualität hat. Mhm. Und dass es einfach, was Klasse und was Qualität angeht, das Schönste und das Beste ist einfach. Und es soll einfach süchtig machen, der Laden. Wie Heroin.
Okay.
Deswegen China White und ich fand den Namen einfach cool.
Ja.
Und ich habe den Namen übrigens von Qatar. China White Ahlak plus Amphetamin. Und dann habe ich ihn gefragt, was das ist und dann hat es mir gefallen und dann habe ich es geschrieben. Und da drüber, das Logo ist ja ein Fuchs.
Ja, weil du so ein Fuchs bist.
Und es ist mir sehr wichtig, ein Fuchs zu sein.
Okay.
So, schön auf jeden Fall, dass du da warst.
Ja, danke für das Interview.
Hab mich gefreut. Pass auf dich auf. Selber. Komm gut nach Hause, komm gut nach Berlin. Und vielleicht sieht man sich ja dann wieder irgendwann.
Ja, ciao.
Bis dann, ciao, ciao.
Ich fahre jetzt mit dem Taxi wieder zurück zum Flughafen und dann geht es wieder nach Berlin. Einen Tag lang habe ich jetzt mit Enno verbracht. Ich war in der Wellritzstraße, ich war in seinem Mercedes. Und ich habe echt das Gefühl, dass ich ihn heute ganz gut kennengelernt habe. Also umso länger man sich mit ihm unterhält, umso mehr versteht man, warum ihm Geld so wichtig ist und vor allem, warum er für sein junges Alter eigentlich schon sehr erwachsen ist und sehr viel Verantwortung übernimmt, auch für seine Familie, weil er eben eine sehr harte Kindheit durchgemacht hat und sich mit Rap da jetzt irgendwie rausholen konnte. Und deswegen wünsche ich ihm das natürlich, dass er weiterhin auf diesem guten Pfad bleibt und erfolgreich mit seiner Musik ist, auf Millionärsmodus, wie er sagt, auf Modus Mio. Folgt jetzt Vor der Mio auf Spotify und verpasst keine Folge. Alle 2 Wochen, immer dienstags, gibt's hier eine neue Episode zu hören. Und bis dahin, hört Modus Mio. Vor der Mio ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit A Color Bright und Detektor FM. Redaktion: Viola Funk, Carlos Steurer und ich, Salwa Humsi. Executive Producer: Davide Bortut, Daniel Nicolau und Stefan Sillus. Consulting Producer: Dilara Balantekin und Dilio Niminde. Produktion: Isabel Wob, Tina Küchenmeister und Christian Eichler. Musik: Goldfinger Beats. Vielen Dank an Ricarda Hähn und Mike Palasch.